Heute bei «Apropos» mehr Windkraft in der Schweiz. Nach der Solaroffensive hat das Parlament etwas Ähnliches bei der Windkraft probieren. Eine Lex Windkraft, ein beschleunigtes Verfahren, um mehr Windräder aufzustellen. Doch so einfach, wie sich das unsere Energiepolitikerinnen und Energiepolitiker gedacht haben, ist es nicht. Wo klemmt es? Das sagt heute Stefan Hähne. Er ist der Energiespezialist im Inland von Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Hallo Stefan.
Sorry Philipp.
Stefan, wir fangen ganz einfach an. Kannst du mir sagen, wie gross ist der Anteil von der Windkraft am heutigen Strommix in der Schweiz?
Er ist sehr klein, er ist deutlich unter 1%. Also wenn man es im Vergleich setzen würde, die Schweiz verbraucht pro Jahr etwa 60 Terawattstunden Strom. Und Windenergie steuert dazu gerade mal etwa 0,15 Terawattstunden bei. Also es ist wirklich sehr wenig.
Der Anteil will das Parlament erhöhen, und zwar um 1 Terawattstunde. Wie viele Windräder muss man aufstellen, um das zu bekommen?
Also ganz exakt kann man das eigentlich nicht sagen, aber ausgehend von so normalen Anlagengrössen, die in der Schweiz realistisch sind, kann man sagen, vielleicht etwa 150 Anlagen. Und das wären dann doch schon viermal mehr, als wir heute haben. Heute haben wir etwa 41 Anlagen im Betrieb. Und es müsste auf 150 aufgehen, ungefähr, um die Terawattstunden zu erreichen. Ja.
Und wir reden immer von diesen riesigen Windrädern, oder? Die man dann von weitem sieht, den grossen Rotoren.
Ja, das sind sicher grosse Windanlagen. Ja. Also wie man sie auch vom Jura her kennt oder im Entlebuch oder da bei Langquart, einfach die grossen Windräder. Ja.
Wo windet es denn in der Schweiz überhaupt genug, dass man so Räder aufstellen könnte?
Also physikalisch gesehen kann man sagen, extrem viel Ort. Muss vielleicht ein bisschen technisch ausholen da an dieser Stelle. Ein Windrad fängt ja etwa ab 2 Meter pro Sekunde an rotieren und ab etwa 4 Meter pro Sekunde fängt es an, Strom zu produzieren. Das heisst, ein Standort muss mindestens die Windgeschwindigkeit haben. Das geht dann auf bis 12 bis 15 Meter pro Sekunde, also Windgeschwindigkeit. Dort kann man sagen, hat es ungefähr die maximale Leistung. Dann. Und wenn es dann noch schneller ist, muss man dann ja, um Schäden zu vermeiden, so Windräder dann auch wieder mal abstellen. Sonst gehen sie kaputt, wenn es einen Sturm bläst etc. Und eben jetzt braucht es eigentlich wie so eine Karte, und die hat ja der Bund, wo man sieht, wo überall die Windkraft in Frage kommt, punkto der Windgeschwindigkeit. Und das ist einerseits natürlich im Jurabogen und in den grossen Alpentälern, aber es ist eben auch offenbar im Mittelland ortet der Bund ein grosses Potenzial. Und so kann man eigentlich sagen, ist es an recht vielen Orten in der Schweiz eigentlich theoretisch zumindest möglich. Das ist natürlich der Punkt von der Diskussion, oder? Ich meine, was theoretisch möglich ist, ist noch eine Anlehnung dann auch wirklich umsetzbar. Also einerseits wegen dem Widerstand, wo es dagegen geht, auf das können wir dann vielleicht noch sprechen. Andererseits aber auch findet man wirklich auch Investoren, die es dann an dem Ort wirklich aufstellen wollen. Also da gibt es natürlich wie so viele Unwägbarkeiten, und darum kann man von dem theoretischen Potenzial auch nur bedingt dann darauf schliessen, was tatsächlich möglich ist. Und in dem Zusammenhang ist vielleicht noch interessant, dass der Bund das Potenzial von der Windenergie mittlerweile viel höher einschätzt. Und zwar hat er letzten August, wenn ich mich richtig erinnere, eine Studie präsentiert, die sagt, dass eigentlich die Windkraft das Potenzial hat von 30 Terawattstunden. Das wäre eigentlich die Hälfte von dem, was wir heute brauchen in der Schweiz. Also das ist massiv. Und vor 10 Jahren, bei der letzten Studie, die es ausrechnen lassen hat, sind es eben nur etwa 4 Terawatt gewesen. Und das Delta ist ja so gross, das ist natürlich eine Erklärungsbedürfnis. Und das liegt einerseits daran, dass die Windanlagen grosse technische Fortschritte gemacht haben. Also sie sind einerseits viel grösser geworden, also höher. Die Rotorblätter sind mächtiger geworden. Das heisst, sie können eigentlich auch viel mehr Strom pro Anlage produzieren. Das ist das eine. Und das andere sind auch die politischen Rahmenbedingungen, die sich mittlerweile geändert haben. Also bei einer gewissen Stromproduktion gelten Windanlagen heute im nationalen Interesse. Das hat das Parlament so eigentlich mal beschlossen. Und das heisst, es werden jetzt wie auch neue Standorte möglich. Also zum Beispiel auch in Wäldern. Das ist vorher irgendwie faktisch ausgeschlossen gewesen. Und zum Teil auch in Schutzgebieten, also in den sogenannten BLN-Gebieten soll das möglich sein. Aber wie gesagt, das ist alles immer sehr umstritten. Aber das erklärt ein bisschen, warum das Potenzial jetzt vom Bund viel höher eingestuft wird.
Klar ist, dass mein Parlament das Potenzial gerne ausnutzen würde. In der Nationalen Energiekommission hat man einen Vorschlag gemacht zu einer Art Lex Windkraft. Das kann man sich ähnlich vorstellen wie die Solaroffensive, wo wir im letzten Jahr viel darüber geschwätzt haben, wo erleichtert Solaranlagen aufstellen. Das soll jetzt auch bei der Windkraft möglich sein. Wie genau hat sich das die Kommission vorgestellt, Stefan?
Die Lex Windkraft ist sicher eine Fortsetzung von dieser Ausbauoffensive, die das Parlament im letzten Herbst gestartet hat mit der Lex Alpine Solar, die eben den Bau von Freiflächenanlagen in den Alpen soll beschleunigen. Und jetzt haben wir eben die Lex Windkraft. Und eine Parallele ist, dass man sich auch so ein Ausbauziel setzt. Also bei der Lex Alpine Solar sind es ja zusätzlich 2 Terawattstunden. Bei der Lex Windkraft ist es jetzt 1 Terawattstunde. Man will eben eigentlich mit dieser neuen Regelung, dass man eben die Verfahren vereinfacht oder abkürzt, muss man sagen, weil man eigentlich die Projekte, wo wir sind, schneller ins Ziel bringen. Und konkret heisst das jetzt, dass es eine gewisse Kompetenzverschiebung gibt. Also wenn jetzt so ein Projekt, ein Windkraftprojekt im nationalen Interesse liegt, ich habe das vorher schon erwähnt, und über eine rechtskräftige Nutzungsplanung verfügt, das ist vielleicht ein bisschen technisch, aber es ist eben wichtig, dann sollen zwar Einsprachen weiterhin möglich sein, aber nur noch an eine kantonale Instanz. Also heute ist es ja möglich, dass man bei mehreren kantonalen Instanzen kann rekurrieren kann. Und weiterhin möglich soll es auch sein, dass man dann die Entscheidung, wenn man damit nicht einverstanden ist, auch weiter kann ans Bundesgericht ziehen, aber nur noch dann, wenn sich eine Rechtsfrage von, und dann zitiere die Kommission, grundsätzlicher Bedeutung stellt. Und das ist natürlich dann in der Praxis die Frage, ja, was heisst denn das eigentlich? Also Sachfragen zum Beispiel, wegen Höhen oder so, könnten möglicherweise gar nicht mehr beurteilt werden, wenn man vielleicht findet, irgendwie das Windrad ist zu hoch oder verbaute Landschaft, weiss ich. Also das sind so die Fragen, die halt für mich zumindest ist jetzt nicht ersichtlich, was das letztlich dann in der Praxis wird zur Folge hat. Gegner sagen einfach, es sei letztlich eine Einschränkung vom Zugang zu den Gerichten, oder? Weil man einfach nicht mehr jede Frage sozusagen kann weiterziehen kann. Das ist der eine Punkt. Und der zweite ist künftig, nicht mehr die Standortgemeinden sollen die Baubewilligung erteilen, sondern die Kantone. Und da ist natürlich eine Verschiebung von der Kompetenz eben auf Gemeindesebene, auf Kantonsebene. Und das ist umstritten. Und es ist eben auch darum umstritten, weil eigentlich, und das sagen dann auch Rechtsexperten, der Bund solche Vorschriften gar nicht darf erlassen, weil das ja eigentlich in der Kantonshoheit liegt. Solche eben Eingriff in die Verfahrens- und Organisationsautonomie, wie es der Rechtsprofessor Alain Griffel gesagt hat, die sind eigentlich so gar nicht zulässig. Und darum setzt zum Beispiel er grosse Fragezeichen hinter das Ganze und er kritisiert das alles auch sehr stark.
Das heisst, die Gemeinden haben nicht wirklich Freude an dieser Lex Windkraft?
Das ist ja so. Also sie befürchten ja auch eine gewisse Beschneidung von ihrer Autonomie. Was man dazu aber schon noch muss sagen, ist natürlich, sie können also zumindest bei der Lex Windkraft schon weiterhin auch mitreden. Also da muss man vielleicht wieder ein bisschen die Verfahrensdetails gehen, aber es ist eben wichtig, wenn zum Verstehen, wo der Punkt ist. Also heute legen ja Kantone in ihren Richtplänen geeignete Gebiete für Windanlagen fest und wird dann in so einem Gebiet das Projekt geplant, müssen Gemeinden ihre kommunale Nutzungsplanung anpassen. Und das braucht wieder eine Anpassung bei den Zonenplänen. Und in dem Moment, wo das passiert, ist eigentlich so in Umrissen bekannt, wo die Turbinen dann hinstehen sollen und irgendwie wie gross sie sind. Und eben über die Anpassung können dann eigentlich Gemeinden abstimmen. Also sprich, es gibt dann in den meisten Fällen, aber eben nicht immer, eine Gemeindeversammlung und das soll bleiben. Oder? Wo Kompetenzverschiebung ist, ist einfach, dass die definitive Baubewilligung, also wenn das Projekt wirklich vorliegt, dort sollen Gemeinden, in dem sie nicht mehr können entscheiden, das soll zu den Kantonen wandern und da ist natürlich ein bisschen Befürchtung da von Seiten der Gemeinden, dass da möglicherweise eben gleich, irgendwie, wenn es dann noch Projektänderungen gibt oder so, dass dann irgendwie Kantone etwas beschliessen, wo dann eben nicht im Sinn der Gemeinden ist. Was dort auch noch mitschwingt ist, also das ist vielleicht auch ein bisschen kompliziert, aber es gibt ja wie noch eine zweite Vorlage, die in der Pipeline ist. Und zwar hat damals noch die Energieministerin Sommaruga vor einem Jahr angekündigt, dass auch der Bundesrat will Verfahren beschleunigen für grosse Windenergieanlagen, aber auch für Wasserkraft. Und dort in dieser Vorlage, dort ist dann tatsächlich Gemeindeautonomie wie massiv geschwächt also und hat auch entsprechend Kritik hervorgerufen. Und zwar steht dort drin, dass eigentlich der Gemeindepunkt der Planung und Bewilligung von so eben ausgewählten grossen Windparks, die der Bund bestimmt oder mitbestimmt, sollen sie eigentlich wie keine Kompetenzen mehr haben bei der Planung und Bewilligung. Das vermengt sich jetzt ein bisschen auch in der Kritik an der Lex Windkraft, die das so explizit natürlich nicht festhalten, aber beides zusammen ist natürlich jetzt wie so eine Verquickung, wo natürlich bei den Gemeindevertretern irgendwie die Alarmglocke läuten. Ja.
Ganz banal gefragt, kann denn eine Nationalratskommission so eine Kompetenzverschiebung von sich aus einfach bestimmen und die Lex Windkraft so ins Parlament geben und dann am Schluss ist es einfach so? Oder gibt es eine Abstimmung darüber?
Gut, eben, das ist jetzt einmal der Vorschlag von der Kommission. Man rechnet ja damit, dass das schon im Frühling soll dann in den Erstrat kommen, also im Nationalrat. Und wie es dann weitergeht, ist noch nicht klar. Also es gibt Kritik, einerseits eben aus rechtlicher Perspektive Kritik, dann gibt es auch Kritik wirklich von den Windkraftgegnern, vor allem mit dem Verband Freie Landschaft Schweiz organisiert haben. Und eben, es gibt Kritik auch von den Gemeinden. Die Kantone sehen es ein bisschen anders. Sie finden die Lex Windkraft vertretbar, auch weil sie zum Beispiel zeitlich begrenzt ist, also zeitlich insofern, als man nur bis zu einer Terawattstunde zusätzlicher Stromproduktion das Gesetz will in Kraft lassen. Klammern auf, ob es dann so wird sein oder nicht, ist dann auch nochmal eine andere Frage. Man kann ja dann einfach im Gesetz die Zahlen erhöhen, oder? Und eben, dann müssen das Video die Räte durch und dann gäbe es natürlich noch die Möglichkeit vor einem Referendum. Ausser, man würde es wieder für dringlich erklären, ob es dann sozusagen der Streitwert genug hoch ist, dass irgendwelche Kreise dann das Referendum würden ergreifen, das weiss ich nicht, aber es ist nicht ausgeschlossen, vielleicht auch, weil man will einen Grundsatz entscheiden zu dieser doch wichtigen Frage mal haben.
Klar scheint, dass der Widerstand ein bisschen grösser ist als noch bei der ganzen Solaroffensive. Warum ist der Ausbau von Windkraft schwieriger oder konfliktträchtiger als bei Solaranlagen?
Gut, dann muss man vielleicht zuerst mal fragen, ob das tatsächlich so ist. Also es hat ja gerade letzte Tamedia-Umfrage gegeben, die wir gebracht haben. Und die hat ja eigentlich gezeigt, dass zumindest im Kanton Zürich gibt es eine grosse Mehrheit von, glaube ich, etwa 70%, die sich zum geplanten Ausbau von der Windkraft im Kanton Zürich positiv geäussert haben. Allerdings eben dort liegt vielleicht auch gerade dieser Umfrage ein bisschen das Problem versteckt. Also die Frage ist ja eher generell gestellt worden. Also wenn sie befürwortet, sie die Pläne vom Kanton Zürich, eben irgendwie 120 Windräder zu bauen, die so und so hoch sind. Und das ist natürlich sehr eine allgemeine Frage. Und anders sieht es dann oftmals in den Gemeinden vor Ort aus, eben wenn so Projekte dann wirklich konkret werden. Also es gibt ja so ein Beispiel im Kanton Thurgau in Thundorf, wo ja Zürcher EKZ einen Windpark bauen. Und dort sieht man ja ganz klar wieder so die klassischen Frontverläufe, sage ich mal, zwischen den Befürwortern, die sich all die Chancen halt irgendwie höher gewichtet als die Risiken. Und dann gibt es halt auch die immer sehr laute ja, Gegnerschaft, die dann halt Stimmung gegen so Projekte macht. Eben, das zeigt einfach, dass es vor Ort dann halt viel anders aussieht, wenn es um die konkrete Umsetzung geht. Aber was man sicher auch sagen kann, ist generell, dass natürlich Windanlagen einen viel grösseren Eingriff in die Landschaft darstellt, zumindest was das Optische betrifft, dass es darum natürlich auch grundsätzlich mit dem mehr Widerstand erzeugt. Wobei man muss sagen, bei den Solaranlagen ist es natürlich auch nicht nur so, dass sie nur durchgewunken werden. Also vielleicht die auf den bestehenden Gebäuden etc., dort gehört mir auch kaum etwas. Aber wenn es natürlich genau um so Freiflächenanlagen geht, die dann eben die Landschaft auch stark prägen können, wie sie jetzt eben in den Alpen geplant sind, im Wallis, dort formiert sich dann schon Widerstand. Und im Bintal ist ja das bereits der Fall. Dort hat sich also ein lokales Komitee gebildet, wo jetzt da die Pläne von dem Solarpark Gringiols bekämpfen will. Und das wird uns natürlich jetzt wieder mehr begleiten, glaube ich, dass, also, wenn dann die Ausbauten kommen sollen, dass es dann doch auch wieder zu Kontroversen grösseren vor Ort kommt. Dann muss man dann halt schauen, wie schnell sich gewisse Sachen in der Tat dann realisieren oder eben nicht. Die Vorstellung ist ja schon, man schafft jetzt irgendwie Gesetz und beschleunigt es, aber ob das wirklich funktioniert, steht für mich noch in den Sternen geschrieben.
Der Winter, den wir momentan erleben, ist recht mild und von einer möglichen Strommangellage redet heute ja niemand mehr. Hat das auch einen Einfluss auf die Diskussion?
Nein, also ich glaube, kurzfristig kann man natürlich schon sagen, hat sich die Lage entspannt, aber die Herausforderung bleibt ja auch über den Winter raus.
Viele Risiken bedrohen unser Land, doch gemäß des Bundes ist jene einer Strommangellage das größte, mit gravierenden Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft. Im kommenden Winter könnte es soweit kommen. Einige befürchten, es sei 5 vor 12, energiepolitisch gesehen.
Also man kann sagen, die Sorge, die ja im Sommer geäussert wurde, ist sehr wahrscheinlich nicht übertrieben gewesen. Damals sind sehr viele Faktoren, sagen wir mal, eher ungünstig gewesen. Also einerseits hat ja Frankreich recht viele Kernkraftwerke in Revision gehabt. Da musste man aus Sicherheitsgründen abschalten. Dann hat man ja nicht gewusst, wie sich die Situation mit den Gaslieferungen aus Russland weiterentwickeln wird. Man hat auch nicht gewusst, ob die Stausee, die damals der Füllstand nicht so gut war, ob sich die noch so ein bisschen erholen. Und all diese Faktoren haben sich jetzt ja ein bisschen entspannt. Und ja, der Bund sieht es positiver als auch schon, dass man den Winter ohne Mangellage übersteht. Aber ich bin jetzt gerade vorher noch mal schnell auf dem Dashboard vom Bundesamt für Energie. Also die Versorgungslage bei Strom und Gas wird immer noch als angespannt bezeichnet. Also es ist nicht so, dass man vollständig Entwarnung geben könnte, zumal es immer auch ungeplante Ausfälle geben könnte von einem Kernkraftwerk, also zum Beispiel Leibstadt in der Schweiz, wo irgendwie 9 Terawattstunden Strom produziert pro Jahr. Das wäre ein gewichtiger Ausfall. Und eben solche Sachen sind nach wie vor möglich. Wobei auch dort muss man sagen, das ist eigentlich jeden Winter bis jetzt so gewesen und das hat mich halt vielleicht auch nicht so interessiert.
Vor dem Winter hat es immer geheißen, weil die Mangellage droht, müssen wir jetzt unbedingt Strom und Energie sparen. Kann man eigentlich auf Vorrat Strom sparen? Bleibt denn der uns für den nächsten Winter?
Also das kann man durchaus. Man muss nicht nur wegen der Mangellage vielleicht Strom sparen. Also ich meine, die ganzen Diskussionen um Verschwendung, Stromverschwendung oder Energieverschwendung im Allgemeinen, die begleitet uns ja auch schon länger. Jetzt hat man dann vielleicht eine erhöhte Dringlichkeit gehabt das Jahr. Sinn macht es insofern jetzt auch das Jahr oder jetzt auch in den kommenden Wochen noch. Zum Beispiel, wenn wir weniger Gas brauchen, dann sind halt die Gasspeicher in Europa weniger stark geleert am Ende vom Winter. Und das wiederum hilft dann, die Gasspeicher im Hinblick auf den kommenden Winter wieder aufzufüllen. Und das ist ja das, was gewisse Experten jetzt ja davor warnen. Sie sagen ja eigentlich, die grosse Herausforderung ist jetzt eigentlich nicht der Winter gewesen, sondern es ist dann erst der nächste, weil man eben wegen diesen Gasspeichern, wie es nicht klar ist, ob man die wirklich wieder gut füllen können. Einerseits, weil man nicht so recht weiss, ob die Restmengen von Gas, die von Russland geliefert werden, ob das weiterhin wird der Fall sein wird. Und zum anderen, ob man kann tatsächlich genügend Ersatzquellen erschliessen, wo man das in ausreichenden Mengen kann dann auf Europa transportieren und auch dort speichern. Also da gibt es sicher gewisse Fragezeichen. Und beim Strom, wo ja damit indirekt auch verknüpft ist, ist es natürlich gleich. Ich meine, wenn wir weniger Strom brauchen, dann schonen wir auch unsere Stauseen ein bisschen. Und das ist sicher auch nicht schlecht, auch im Hinblick darauf, wenn man sie dann eben auch wieder füllen muss. Jetzt den Herbst haben wir von recht vielen Niederschlägen profitiert. Und auch im Moment sind die Stauseen überdurchschnittlich gut gefüllt. Und das ist eigentlich eine gute Ausgangslage. Nichtsdestotrotz eben bleibt es einfach wichtig, dass man dort jetzt nicht sozusagen den alten Modus von der vollendeten Sorglosigkeit zurückbegibt, sondern dass man das möglicherweise einfach sich ein bisschen hinter die Ohren schreibt. Das sind ja nicht nur die Kleinverbraucher, aber auch Grossverbraucher. Aber ich glaube, die ganze Energie Preisdiskussionen und eben die hohen Preise haben ja eigentlich auch schon dazu veranlasst, dass sehr viele Leute von sich aus ein bisschen haushälterischer mit Energie umgehen.
Danke, Stefan.
Bitte, gern geschehen.
Das war sie, unsere aktuelle Folge über die Lex Windkraft und ihre Konsequenzen. Die Berichterstattung von Stefan Heine würden wir euch sehr gerne im Episodenbeschreibung verlinken. Und wir hören uns dann morgen wieder. Danke vielmals fürs Zuhören. Ciao zusammen.